Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Die Qualen und die Schönheit des Balletts beschäftigen uns in dieser Fazitausgabe gleich zweimal in Form einer Uraufführung des gefeierten Choreografie-Jungstars Una Doherty. Und wir werden auch über den Kinofilm Grand Jeté sprechen, über eine Tänzerin, die mit ihrem Sohn eine inzestuöse Beziehung beginnt. Außerdem sorgt ein für Silvester geplantes Rammstein-Konzert auf der Münchner Theresienwiese für Aufregung, ebenso wie NVA-Suppe und Schulküchen-Soljanka im Supermarktregal. Liegt's am Logo oder am Geschmack? Das fragen wir ganz am Ende dieser Sendung. Wir würdigen Peter Eisenman, den Architekten des Holocaust-Mahnmals in Berlin. Er wird morgen 90 Jahre alt, ein echter Radikaler der Architektur, obgleich sein gebautes Werk überschaubar ist. Die Provokation ist eines der Erfolgsrezepte der Band Rammstein, aber auch die Bühnenshows, auch das Feuilleton arbeitet sich gerne an Rammstein ab, regt sich auf und liest Metaebenen. Das kann doch also nur ein Riesenerfolg werden, wenn so eine Band an Silvester auftritt. Geplant ist das auf der Theresienwiese in München. Der Stadtrat hat das Vorhaben heute abgesegnet, aber es gibt da von unterschiedlichster Seite Bedenken und Widerstände. Immerhin werden 145.000 Fans erwartet. Tobias Krone, Landeskorrespondent in Bayern. Wird dieses Rammstein-Konzert an Silvester jetzt also sicher stattfinden?
Sicher ganz bestimmt nicht. Aber wenn es denn sicher sein sollte, also wenn das Sicherheitskonzept eingereicht wird und wenn Polizei und das Kreisverwaltungsreferat, also sozusagen die Sicherheitsbehörde in München, zustimmen sollten, dann dürfte diesem Konzert nichts mehr im Wege stehen. Aber wie gesagt, das Sicherheitskonzept ist der Knackpunkt und da dürfte noch sehr, sehr viel gearbeitet werden müssen. Denn man kann sich vorstellen, Silvester, Großstadt und dann noch 145.000 Leute, die an einem Ort sein sollen und ein ja wahrscheinlich ziemlich martialisches Konzert hören werden.
Die Frage ist ja auch, ob sich die Aufregung daran festmacht, dass es sich also um Rammstein handelt. Oder könnte es nicht auch Helene Fischer sein? Also die würde wahrscheinlich ja auch 145.000 Menschen auf der Theresienwiese mobilisieren können, oder?
Naja, also man kann sich jetzt schon drüber streiten, würde ich sagen, wer von beiden Acts jetzt poppädagogisch, sage ich mal, wertvoller wäre. Aber klar, die Klientel wäre möglicherweise vielleicht auch ein bisschen eine andere bei Helene Fischer. Ganz im Ernst, es ist natürlich schon so, also es ist nur ein Nebenaspekt in dieser ganzen Diskussion, zu der wir ja gleich noch ein paar andere Aspekte vielleicht bringen werden, aber in Zeiten von Krieg in der Ukraine diskutiert man in München ja auch schon, ob so ein Oktoberfest stattfinden sollte. Ja, das ist im Frühjahr geschehen, wurde dann natürlich zugunsten des Oktoberfests entschieden. Aber Rammstein ist natürlich auch so ein Faktor. Ja, es gibt sicherlich gewisse Gründe zu sagen, so eine martialische Band, die mit Kriegs- und ja auch so Wehrmachtsästhetik kokettiert, und deren aktuelle Single den schönen Titel Dicke Titten trägt, ja, das ist Ironieebene hin und her schon ein, sag ich mal, diskussionswürdiger Start ins Jahr 2023.
Wie kam es denn überhaupt dazu, dass man die Band für so ein Silvesterkonzert gewinnen konnte?
Ich glaube, es ist nicht schwer, eine Band zu gewinnen für ein Konzert auf der Theresienwiese. Das ist ein ganz, ganz exklusiver Spot, der eigentlich völlig tabu ist für Konzerte. Man muss ja wissen, das ist so ein bisschen wie das Tempelhofer Feld in klein und drumherum ist sehr, sehr viel Wohnungsbebauung und die Leute sind eigentlich schon von diesen 2 Wochen Oktoberfest völlig überfordert und natürlich dementsprechend ist die Nachbarschaft auch total gegen dieses Konzert. Aber es ist klar, da gibt es einen Wirtschaftsreferenten der CSU, Clemens Baumgärtner heißt der, und der wittert natürlich den Coup des Jahres, kann man eigentlich sagen. Man muss sich vorstellen, ein Open-Air-Konzert in dieser Größenordnung zu Silvester, das gäbe sicherlich ein Bild in den Neujahrsnachrichten weltweit. Ja, andere Stadträte, die jetzt vielleicht mehr zu ABBA statt Rammstein tendieren würden, die haben mir erzählt, ja, die denken dann natürlich auch so ein bisschen an die Übernachtungszahlen. Fans von Rammstein würden aus der ganzen Welt einfliegen. Das wäre natürlich nochmal ein Schub für die Hotellerie, für die Gastronomie vor diesen saure Gurkentagen dann im Januar und im Februar. Und man will drauf bestehen, dieses Konzert an dieser Location, das wäre eine absolute Ausnahme. Und ja, wann, wenn nicht an Silvester, wenn es sowieso laut ist. Mhm. So das Motto.
Ja, es gibt ja aber an Silvester dann auch noch eine Parallelveranstaltung, die deutlich kleiner ist auf der Theresienwiese. Die wird dann übertönt oder was?
Ja, das ist das sogenannte Tollwood Festival, so ein kleines, alternativ angehauchtes Festival, eine Traditionsveranstaltung in München über die Sommer- und über die Winterzeit in Zelten. Die ist ebenfalls auf der Theresienwiese geplant. Und dieses Tollwood, das bezweifelt, dass seine Silvestergala mit Swing- und Zirkuseinlagen neben dem Rammstein-Getöse noch irgendein Genuss wäre. Jetzt sagt man beim Tollwood, okay, wir wollen dem nicht im Wege stehen, aber unser Vorverkauf hat eben schon begonnen und Verträge mit KünstlerInnen sind auch schon geschlossen. Also da müsste die Stadt sich sicherlich noch was einfallen lassen, um da Gerechtigkeit zu schaffen.
Vielleicht sollten wir einen Namen noch erwähnen, und zwar Klaus Leutgeb. Das ist ja der Mann, der dieses Rammstein-Konzert veranstalten wird, der auch bekannt dafür ist, dass er andere sehr, sehr große Konzerte schon veranstaltet hat. Auf ihn sind ja offenbar jetzt auch einige lokale Kulturveranstalter ziemlich stinkig, ne?
Ja, eigentlich mehr oder weniger alle, ne? Also der Verband der Münchner Kulturveranstalter, der hat sich jetzt in einem offenen Brief erklärt. Es ist relativ einfach, was ihr Unmut ist. Sie kämpfen eigentlich schon länger für Orte, für Großkonzerte jenseits des Olympiastadions, das früher oder später dann auch nochmal saniert werden wird. Für diese Zeit sucht man Orte und da war natürlich auch mal die Theresienwiese vor Jahren im Gespräch und da hat die Stadt aber sofort abgewunken, hat gesagt, wegen der Anwohner, die wollen wir nicht über Gebühr strapazieren. Dann gab es laut Konzertveranstaltern immer wieder Ideen für die Messe zum Beispiel oder die Galopprennbahn im Osten, aber von der Stadt kam da wohl nichts Konkretes. Dann aber vor einem Jahr hörten sie überraschend, 2022, also diesen Sommer jetzt, sollten auf der Messe drei Großkonzerte stattfinden, aber durch den Veranstalter Klaus Leutgeb aus Graz. Und das fanden die Münchner KulturveranstalterInnen dann schon mal ungerecht, wollten mit dem Referenten Clemens Baumgärtner von der CSU reden, aber sie hätten bis heute keine Antwort bekommen auf ihre Anfrage. Und dass jetzt derselbe Veranstalter aus Graz auch noch dieses Mega-Event auf der Theresienwiese bekommen soll, die ja eigentlich immer tabu war, das halten die Münchner Veranstalter jetzt endgültig für eine Übervorteilung.
Tobi Krone über den Streit um ein Rammstein-Konzert, das an Silvester stattfinden soll, auf der Theresienwiese in München. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Bis vor wenigen Jahren war die irische Choreografin Una Doherty noch relativ unbekannt. Aber inzwischen ist sie ein Shootingstar der zeitgenössischen Tanzszene, mit unzähligen Preisen ausgezeichnet, unter anderem 2021 mit dem Silbernen Löwen der Tanzbiennale in Venedig. Ihre Stücke Hope Hunt und Hard to be Soft touren seit einigen Jahren durch die Welt und ein ganz neues, eine Uraufführung, war heute zur Eröffnung des Sommerfestivals auf Kampnagel zu sehen. Navy Blue, laut Ankündigung eine Beschäftigung mit dem Ballett selbst, seinen kranken Strukturen, aber auch der Faszination von Form und Athletik. Unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring hat die Uraufführung für Fazit gesehen. Wie hat sich diese Ambivalenz denn ausgedrückt in der Choreografie?
Also Ambivalenz ist da tatsächlich ein guter Begriff für das, was wir gesehen haben. Es gibt eine Spannung einerseits zwischen den Formen des klassischen Tanzes, zwischen Bewegungsmustern, Typen, würde ich sagen, und wie sie ausgeführt werden. Gerade zu Beginn erkennt man typische Bewegungsfolgen aus dem Ballett, also bestimmte Corps de Bras, die Führung der Arme, bestimmte Schritt- und Sprungkombinationen, die man auch aus dem klassischen Tanz kennt. Aber sie werden von dieser Gruppe von Tänzerinnen und Tänzern überhaupt nicht klassisch ausgeführt. Die haben nämlich ganz unterschiedliche Techniken und Hintergründe. Einigen sieht man den Urban Dance zum Beispiel ganz deutlich an. Die Körper, die haben überhaupt nicht dieses besondere Alignment, das heißt diese große Grundspannung, die wir vom Ballett kennen, sondern eher etwas Weiches, ganz Flexibles, mitunter hier auch etwas Gebrochenes, Unperfektes, in sich Versunkenes. Das heißt, zu Beginn, wo überhaupt der Bezug zum Ballett noch eine Rolle spielt. Und das vergeht aber im Laufe der Inszenierung und wandelt sich, die ganze Inszenierung wandelt sich in eine fast narrativ erzählte Endzeitgeschichte, in der diese Gruppe von Menschen, die wir auf der Bühne sehen, ja, vielleicht so etwas sind wie die letzten Überlebenden und dann eine bestimmte Geschichte durchlaufen vom starken Gruppenzusammenhalt über das Auseinanderdriften, das Sterben. Es gibt eine lange Szene, in der alle nacheinander umfallen, zu Boden gehen wie Tote, sich auf der Bühne dann so eine blaue Projektion ausbreitet. Man würde eigentlich denken Blut, wenn es rot wäre. Nur es ist eben blau. Wir assoziieren Wolken und Wasser. Und damit kommt dann so ein bisschen was Kosmisches in diese ganze Inszenierung, nicht mehr Weltliches in die Erzählung hinein. Es bleibt alles unbestimmt. Aber es wird doch deutlich, dass die Choreografie uns etwas erzählen will von uns als Menschen, unserem Tun und Lassen auf der Welt, fand ich jetzt stärker als ja die Auseinandersetzung mit dem klassischen Ballett aufs Ganze gesehen.
Warum ist Una Doherty eigentlich momentan so erfolgreich? Liegt das an dieser Bewegungssprache, die Sie eben schon angedeutet haben?
Ja, sie ist mit zwei kleineren Produktionen bekannt geworden. Sie hatten es schon gesagt, Hope Hunt und Hard to Be Soft. Und in beiden Produktionen hat sie es geschafft, ich würde mal sagen, männliches Bewegungsmaterial so zu entwickeln, dass sie den Straßengangs ihrer Heimatstadt Belfast abgeschaut hat. Also das Posen, das Vorschieben der Hüfte, diese ganzen Gesten der Coolness. Aber diese Bewegungsarten so auszuführen, dass darin zugleich eine ungeheure Verletzlichkeit deutlich wurde, eine große Weichheit sichtbar wurde. Also das heißt, es war immer so ein Hin und Her zwischen dem harten Kerl und dem ganz verletzlichen Menschen dahinter. Und das war damals auch für ein Publikum, das schon viel Tanz gesehen hatte, neu. Und es gab diesen Moment, aha, oh, hier entwickelt sich vielleicht gerade ein ganz besonderes Talent. Und auch jetzt hier in Navy Blue, in der jetzigen heutigen Uraufführung, ist es wieder die Bewegungssprache, die dem Ganzen eigentlich den großen Reiz gibt, weil sie einen emotional berührt. Also mich auf jeden Fall heute sehr. Und wenn man es beschreiben will, ist es wirklich schwer auf den Punkt zu bringen, weil es sehr reich ist. Es ist eine Mischung aus Weichheit und Explosivität. Manchmal gibt es so ein leichtes Zusammensacken der Körper und dann wieder ein vollkommenes Auseinanderstreben. Also auch hier wieder übrigens Stichwort Ambivalenz. Die Tänzerinnen, die machen das wirklich ganz fantastisch. Und es ist eben diese Bewegungssprache, die einen mitnimmt und auch das Narrative, also auch die Gesichter, die dann manchmal so sehr erschrocken in die Luft gucken und so, das wird ganz schön konterkariert durch diese reiche Bewegungssprache.
Und das Ganze musikalisch begleitet von Rachmaninows zweiten Klavierkonzert, aber auch vom DJ Jamie Smith, Mitglied der Londoner Band The XX. Musiken, die für Gegensätze stehen, oder gibt es da auch eine Verbindung?
Ja, es sind auf jeden Fall natürlich große Gegensätze, aber sie verbinden sich ganz schön. Die Vorstellung beginnt mit Rachmaninow. Wir sehen alle Tänzerinnen in grobe marineblaue Anzüge gekleidet, auf der Bühne in einer Reihe stehen. Und dann kommt dieser wahnsinnig softe, weiche Rachmaninow da rein. Das zweite Klavierkonzert wird auch in der Gänze gespielt und wird dann erst nach und nach abgelöst von den Klängen von Jamie Smith, die einen dann so in so futuristische Sphären mitnimmt, das dann ja auch zum Narrativ dieser Inszenierung passt. Und interessant fand ich auch die Beobachtung der eigenen Rezeption. Man erwartet natürlich zu dem Rachmaninow etwas ganz anderes als das, was wir dann sehen auf der Bühne. Aber gerade die Spannung hat schon was ganz, ganz Interessantes ergeben.
Was würden Sie sagen, insgesamt ein starker Tanzabend auf Kampnagel, Elisabeth Nehring?
Ja, auf jeden Fall. Und ich merke auch, es ist ein Abend, der jetzt nachwirkt, stark nachwirkt und der einen auch so ein bisschen ringen lässt um die Worte da drum. Weil einerseits wird deutlich erzählt und andererseits fühlte ich mich doch stark mitgenommen und es gab einen großen, extrem warmherzigen und wirklich auch zu Recht enthusiastischen Applaus für die Tänzerinnen und Tänzer, die also zum Teil wirklich auch gerade, es gibt am Schluss ein Solo, wo man weinen möchte, weil das einen wirklich emotional sehr stark berührt, weil es einem wirklich etwas erzählt über das Menschsein einfach. Also ja, es war ein starker Abend.
Navy Blue, neues Stück von Una Doherty, der gefeierten irischen Choreografin. Morgen Donnerstag ist die nächste Vorstellung und über Tanz werden wir nachher auch nochmal sprechen, und zwar über den Film Grand Jeté von Isabelle Stever. Der läuft nämlich diese Woche in den Kinos an. Peter Eisenman ist in Deutschland vor allem bekannt geworden durch seinen Entwurf für das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Seit 2005 besuchen Millionen Menschen aus aller Welt das Stelenfeld, dessen Entstehen ja jahrelang hart umkämpft und heiß diskutiert worden war. Seine Karriere als Architekt geht aber weit zurück in die 1960er Jahre, wo Peter Eisenman als Architekturtheoretiker mit großer Eloquenz und als bauender Architekt mit, ja, man kann wirklich sagen, verrückten Entwürfen von sich reden machte. 1932 geboren ist Eisenman und an diesem Donnerstag, den 11. August, feiert er seinen 90. Geburtstag. Im Studio ist jetzt der Architekturhistoriker Felix Torka. Hallo erstmal.
Hallo.
Womit ist denn Peter Eisenman zu Beginn seiner Karriere eigentlich bekannt geworden?
Eisenman ist in der Nähe von New York aufgewachsen und ist in die richtigen Universitäten gegangen, um Architektur zu studieren. Er war in Cornell, Columbia und Cambridge. Und ziemlich am Anfang seiner Karriere ist er gleich in eine Ausstellung des Museum of Modern Art, des MoMA, gekommen und wurde als Teil der sogenannten New York Five gezählt. Da waren auch Architekten wie Richard Meyer dabei. Und da hat er eigentlich noch gar nichts gebaut oder ganz, ganz wenig gebaut. Er hat vorher aber promoviert, was für Architekten unüblich ist, und war ein sehr großer Theoretiker und hat viel geschrieben und hat sich in den richtigen Zirkeln bewegt und ist so ziemlich schnell, ziemlich weit gekommen, ohne eigentlich viel zu bauen.
Mhm. Das heißt, er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder an den richtigen Orten. Was war denn in den 1960er, 70er Jahren eigentlich so los architektonisch in den USA? Und wie hat sich Eisenman mit seinen Theorien dazu positioniert?
Es war eine Art Übergangszeit. Also die klassische Moderne, der ging so ein bisschen die Puste aus. Und es ging um die große Frage, was als nächstes kommt oder in welche Richtung es gehen soll. Und da gab es ganz viele konkurrierende Meinungen dazu. Also die einen haben mit Hightech-Architektur weitergearbeitet, dann sind die ersten Postmodernen aufgekommen, die wieder mit Säulen und Symbolen gearbeitet haben. Dann gab es auch wieder Regionalisten, die diesen ganzen Internationalismus zurückschrauben wollten. Eisenman ist nochmal einen anderen Weg gegangen. Er war also Freund mit dem Philosoph Jacques Derrida und hat sich so der Philosophie und Textanalysen und sowas bedient und das auf die Architektur übertragen und somit mit den Dekonstruktivismus begründet. Es ist ein ziemlich dichtes Theoriegeflecht, aber es geht wirklich darum, die Grundfesten in Frage zu stellen. Also das geht so weit, dass das Subjekt oder der Architekt selbst in Frage gestellt wird. Und Eisenman versucht das dann einfach ganz rauszunehmen und lehnt sich ganz fundamental gegen die vorangegangenen Generationen auf. Eisenman ist so radikal, dass er quasi die letzten 2000 Jahre der Architekturtheorie in Europa ablehnt.
Also bis in die Antike.
Bis in die Antike. Er verneint also Vitruv, über den sich sonst immer alle einig sind, nachdem es Architektur fest, nützlich und schön sein soll. Und Eisenman verneint das alles radikal und will nochmal ganz neu anfangen.
Also Sie haben gerade gesagt, er war einer der ersten Dekonstruktivisten. Auch eine Bewegung gegen die bestehenden Verhältnisse, gegen alles, wie Sie gerade gesagt haben. Hat er damals denn dann auch gebaut?
Er hat wenig gebaut, aber er hat seine ersten Projekte mit Privatwillen so bestritten, dass diese Villen quasi die gebauten Beweise oder Erprobungen oder Experimente für seine Theorien waren. Und da steht die Praxis so weit im Hintergrund, dass sie also ganz verrückt sind. Von der Ferne sehen die noch relativ vertraut aus, so nach weißen modernen Villen. Aber wenn man näher hinguckt, bleibt wirklich kein Stein auf dem anderen. Es ist alles ziemlich primitiv gebaut, aber darum geht's überhaupt nicht. Das Besondere ist, dass sie so unpraktisch sind, so voller nutzloser Details und Proportionen. Eisenman würde das postfunktionalistisch nennen. Und da geht es also wirklich drunter und drüber. In einer Villa versucht er, zwei modernistische Villenraster einfach so übereinander zu legen, dass das total kollidiert und auf einmal überall Stützen, unnütze Stützen im Raum stehen und man kommt kaum an den Küchentisch ran. Im Schlafzimmer geht auf einmal in der Mitte ein Glasstreifen durch, sodass man überhaupt kein Doppelbett hinstellen kann, dass man nicht mal die zwei Einzelbetten zusammenrücken kann. Eisenman hat auch mal gesagt, er würde selbst nie in einer von seinen Villen leben wollen, aber das war egal.
Ja, und immerhin hat das jemand gewollt, ja. Also immerhin gab es anscheinend so etwas wie eine Aufbruchsstimmung, dass man sich auf solche Abenteuer überhaupt eingelassen hat.
Das ist wirklich erstaunlich. Also in der Nordostküste in den USA ist natürlich genügend Kapital da und zu dieser Zeit herrscht schon so ein bisschen Aufbruchsstimmung in der Architektur, jetzt doch nochmal was ganz Neues zu versuchen. Und bei solchen Privatvillen kann man da natürlich noch viel experimenteller sein, als wenn man jetzt eine Bibliothek oder ein Stadthaus baut.
Mhm. Dieser Entwurf für das Denkmal an die ermordeten Juden in Europa, was hat ihn zu dem siegreichen Entwurf gemacht? Was war so gut daran?
Er hat den Entwurf ja nicht alleine entworfen. Er war zusammen mit dem Bildhauer Richard Serra da. Und von dem ist sicher auch viel darin zu sehen, so in der Art von einer postminimalistischen Skulptur. Die Grundidee der beiden war, bei diesem Thema und diesem Ort sind traditionelle Mittel im Grunde aussichtslos. Also es war eigentlich der Versuch, eine neue Idee der Erinnerung zu schaffen, ein sogenannter Place of No Meaning, also ein Ort ohne konkrete Bedeutung. Deswegen hat er sich auch dagegen verwehrt, Namen der Opfer einschreiben zu lassen oder irgendwelche konkreten Bezugsmittel zu generieren. Und in diesem Versuch, dem Unbeschreiblichen irgendwie eine Form zu geben, kam eben dieser abstrakte Garten heraus. Und man hat aber dann schon irgendwie wieder auch so ein bisschen einen Eisenman-Moment, denn wenn man da durchläuft mit diesem schwankenden, unebenen Boden und diesem gleichen Feld von Stelen, verliert man ja auch wieder so ein bisschen die Orientierung oder wird so leicht seekrank. Das ist so eine schwierige Sache mit dem Ort ohne Bedeutung. Jeder liest dann auch seine eigenen Sachen rein. Also wenn ich den Ort zum Beispiel betrachte, fühle ich mich ganz stark erinnert an den Friedhof in Jerusalem auf dem Ölberg. Wenn man sich mal ein Bild vom Jerusalemer Friedhof anschaut, finde ich, hat das so frappierende Ähnlichkeit zu diesem stehlen Feld, dass das eigentlich fast kein Zufall sein kann.
Ja, aber den Vergleich habe ich noch nie irgendwo gelesen.
Nee, ich auch nicht.
Aber würden Sie sagen, ist ein gelungenes, auch jetzt nach fast 20 Jahren, ein gelungenes Denkmal?
Ich finde schon, dass es gelungen ist. Also nach anfänglichen heftigen Kontroversen ist das inzwischen ja wirklich gut angenommen worden. Und die Grundidee, dass so ein Monument wirklich mit traditionellen Mitteln aussichtslos zu gestalten ist, da gebe ich ihm völlig recht. Und ich finde, die Form, die er und Serra gefunden haben und dann sich noch durchgekämpft haben durch alle Widerstände, der Erfolg gibt ihnen recht.
Felix Torka über den Architekten Peter Eisenman. Morgen wird der 90 Jahre alt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Frederik Wirwig.
In der RBB-Affäre um die zurückgetretene Intendantin Schlesinger werden mittlerweile auch Forderungen nach ihrer fristlosen Entlassung laut. Der Verwaltungsrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg sollte angesichts durch Zeugenaussagen belegter Abrechnungen offenbar privater Essen über den Sender eine fristlose Kündigung von Frau Schlesinger ins Auge fassen, erklärte der brandenburgische CDU-Fraktionschef Redmann in Potsdam. Auch Verstöße gegen Compliance-Regeln sprechen dafür. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Keller forderte Schlesinger zum Verzicht auf eine Abfindung auf. Kulturstaatsministerin Roth hat vor dem Hintergrund steigender Energiepreise vor Einschränkungen im Kulturbetrieb gewarnt. Kultur dürfe nicht noch einmal wie in den letzten Pandemiejahren so behandelt werden wie Fitnessclubs oder Bordelle, sagte die Grünen-Politikerin dem Stern. Stattdessen sollte über längere Öffnungszeiten für Kultureinrichtungen nachgedacht werden. Sie berate bereits mit den zuständigen Ministerinnen und Ministern in den Ländern, welchen Beitrag die Branche zum Energiesparen leisten könne, so Roth. Kultur sei systemrelevant und ein Grundnahrungsmittel. Das Erzbistum Köln hat Vorwürfe zu einer PR-Strategie der Bistumsspitze und den Umgang mit Missbrauchsbetroffenen zurückgewiesen. Es sei die Behauptung aufgestellt worden, dass im Oktober 2020 durch ein Drehbuch einer Krisenkommunikationsagentur der Betroffenenbeirat instrumentalisiert werden sollte. Das ist definitiv falsch, heißt es in einem Schreiben von Generalvikar Assmann an die Mitarbeitenden, das am Abend vom Erzbistum veröffentlicht wurde. Jochen Hilgers.
Der Brief an die Mitarbeitenden verzögerte sich immer mehr. Erst für 14, dann für 17 wurde er schließlich um 19 Uhr veröffentlicht. Offenbar gab es doch mehr Abstimmungsbedarf als gedacht. Und dabei zeigt der Brief keinerlei Einsicht. Kardinal Wölki wird vorgeworfen, Kommunikationsexperten eingesetzt zu haben, die den Beirat von Betroffenen sexuellen Missbrauchs auf seine Seite ziehen sollten. Das bestreitet Generalvikar Guido Assmann erst gar nicht. Er sagt, es habe aber nie das Ziel gegeben, den betroffenen Beirat zu einem bestimmten Abstimmungsverhalten zu animieren. Für Krisenkommunikation sei ein hoher Betrag aufgewendet worden. Die Medien sprechen von rund 850.000 Euro, so lautet ein weiterer Vorwurf. Assmann bezeichnet dies als normalen Vorgang. Im Erzbistum säßen eben keine Kommunikationsprofis.
Die Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangaremga ist vor einem Gericht in Simbabwe ins Kreuzverhör genommen worden. Der Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels wird in ihrer Heimat öffentlicher Aufruf zur Gewalt, Friedensbruch und Bigotterie vorgeworfen. Sie selbst weist alle Anschuldigungen von sich. Sie habe im Juli 2020 an regierungskritischen Protesten teilgenommen, da sie sich als Bürgerin um das Wohl der Bevölkerung des Landes sorge. Es sei ihr wichtig, sich am öffentlichen Dialog zu beteiligen, so Dangaremga. Der Prozess zieht sich seit vielen Monaten hin. Im Fall einer Verurteilung drohen der Autorin mehrere Jahre Haft.
Gleich zwei Filme, die in diesem Jahr auf der Berlinale liefen, kommen morgen in die Kinos, und zwar Grand Jeté, eine Geschichte aus der Welt des Balletts, aber auch eine Inzestgeschichte von Isabelle Stever, die mit den Filmen Gisela und Das Wetter in geschlossenen Räumen bekannt wurde. Und Alcaraz, die letzte Ernte von Carla Simon, das ist der Film, der bei der Berlinale den Goldenen Bären bekam. Carla Simon, die spanische Regisseurin, erzählt darin von einer Großfamilie und deren Pfirsichplantage. Die Handlung, die beginnt erst einmal mit einer Hiobsbotschaft.
Einen unterschriebenen Vertrag gibt es nicht. Der alte Pignol, der hat mir sein Wort gegeben, so wie sein Vater meinem.
Ja, aber von dem jungen Pignol hast du nichts, Papa.
In diesem Brief hier, da steht klipp und klar, dass wir am Ende des Sommers das Land verlassen müssen. Punkt, Ende der Geschichte.
Da bahnt sich also möglicherweise eine Fluchtgeschichte an, Anke Lebicke. Oder worum geht es eigentlich in diesem Film Alcaraz, die letzte Ernte?
Also im Grunde erzählt dieser Film, wie diese Großfamilie, um die es geht, das sind drei Generationen, sich aus den Augen verliert, weil die Pfirsichplantage, der Schauplatz, das gemeinsame Arbeiten, hinterher das Feiern, Trinken, Tanzen, das hat für den Zusammenhalt der Familie gesorgt. Und ganz viel persönliche Erfahrung ist in diesem Film auch mit drin. Deshalb kommt die Regisseurin auch diesen Figuren sehr nah, weil sie selbst war viel in den Ferien auf einer Pfirsichplantage. Die gehörte ihrer Tante und ihrem Onkel. Also das ist sehr schön eingearbeitet. Und wir sehen eben, dass jeder mit der Nachricht anders umgeht, dass sie vielleicht diese Pfirsichplantage räumen müssen. Also der Großvater fühlt sich in seiner Ehre verletzt. Er ist sehr traditionsbewusst. Früher hat eben Handschlag gereicht. Der Vater ist total verzweifelt, weil er nicht weiß, wie er jetzt eben die Familie, wie es weitergeht mit dem Existieren. Die Jugend sucht sich hingegen schon ja einen Weg raus, sieht eine Zukunft vielleicht woanders, und die Kinder spielen einfach weiter. Und es gibt eine sehr schöne Kamera, die immer zu den ganzen Beteiligten geht. Dadurch wechselt auch permanent die Tonlage, ja, und es setzt sich so ein Stimmungsbild eines letzten melancholischen Sommers zusammen.
Wie gesagt, Goldener Bär auf der Berlinale. Die Jury war sehr überzeugt. Sie auch, Anke Lebicke?
Ja, teils, teils. Also wie gesagt, er ist wirklich virtuos gefilmt. Das versteht diese junge Regisseurin. Und es ist besonders schön, wenn man eben diese Handgriffe bei der Ernte sieht. Also wie alles gepflückt wird. Da ist die Kamera ganz nah dabei. Dann hat der Film was Haptisches und man meint so richtig, den Geruch dieser frischen Pfirsiche zu riechen. Und es sind auch nicht professionelle Darsteller, teilweise aus ihrer Familie. Also die spielen gar nicht, die wissen schon, was sie da tun. die sind so einfach. Aber manchmal muss der Film dann doch mit den Figuren, wenn er da mal wieder Station macht, zu viel noch auserzählen, zu viel verbalisieren, was eigentlich schon in den Bildern drin ist. Und dadurch werden die Figuren zu sehr zu Funktionsträgern, haben dann nicht mehr so ein Eigenleben. Und sie werden auch zu Funktionsträgern, wenn es eben um den politischen Kontext geht. Natürlich geht es auch, was wird aus der spanischen Landwirtschaft, aus der europäischen Landwirtschaft, das schwingt da auch alles mit. Aber schön ist der Film eben dann immer, wenn er sich auf seine Bilder verlässt. Und das tut er eben mit diesen tollenden kleinen Kindern. Da könnte man stundenlang zusehen, wie die im Spiel versunken sind. Und im Hintergrund sieht man aber schon den Bagger, die ganzen Lastwagen aufziehen, weil das Land demnächst verbaut wird. Und damit, mit diesen Bildern, ist eigentlich alles erzählt.
Alcaraz, die letzte Ernte, kommt also am Donnerstag in die Kinos. Und ich habe ihn schon erwähnt, den anderen Film, über den wir noch sprechen wollen, Grand Jeté. Das ist ja im Ballett dieser Spagatsprung, und es geht ja auch, Anke Lewicke, um eine prima Ballerina.
Ja, es geht um Nadja, die ist so um die 40, hatte eine ganz große Karriere, ganz toll, aber mittlerweile kann sie nicht mehr auftreten, weil sie zu viele Verletzungen hat, weil sie nur noch Schmerztabletten nehmen muss, und sie unterrichtet jetzt, und die Disziplin, die sie früher als Kind erfahren hat, gibt sie jetzt an diese jungen Schülerinnen weiter. Die müssen auch immer auf die Waage, und nach Jahren kehrt sie auch wieder nach Hause zurück, und dann gibt es eine Geburtstagsfeier. Das ist die Geburtstagsfeier ihres Sohnes, ja, und erstmal hört Nadja nur zu.
Hätte ich auch mal Ballett gemacht. Ich kann so gut springen.
Ja, aber wärst du dafür auch mit 5 ins Internat gegangen?
Mit 10. Das war mit 10. Ja, mit 10 von.
Ich dachte immer, Ballerinas leben von Kosten, von den Männern. Lassen sich die Füße küssen.
Tja, sie pinkeln und scheißen auch nicht.
Und dieser Satz ist dann doch ziemlich signifikant, weil es geht wirklich hier um eine Frau, die sich nur über ihren Körper definieren kann. Das ist ihr Zugang zur Umwelt. Und ihr Sohn, der da gerade 18 Jahre alt geworden ist, der ist ihr eigentlich auch fremd. Der war die ganze Zeit bei ihrer Mutter. Und auch er definiert sich noch über seinen Körper. Er ist noch so ein bisschen in der Pubertät, muss sich ausprobieren. Und die beiden können sich dann tatsächlich nur über ihren Körper annähern. Und das sind auch erotische Annäherungen. Und man muss tatsächlich von Inzest sprechen, ja.
Ist das überzeugend, wie diese Inzestgeschichte da so hergeleitet wird?
Ja, auf alle Fälle. Vor allen Dingen, weil die Regisseurin einen filmischen Raum schafft, wo die beiden sich begegnen können und das als was ganz Selbstverständliches für sie erleben, weil das eben ihre Sprache ist. Und die moralischen Fragen, die Außenwelt kommt dann eben eher durch unseren Blick mit rein. Und das ist auch total interessant fotografiert, weil die Außenwelt wird eben visuell auch ausgeblendet. Also dann treten diese Körper eben immer hervor und der Hintergrund verschwindet. Es gibt dann auch sehr schöne Tanzszenen in einem Club. Und es wird aber auch noch anderes über diese Geschichte, über den Inzest erzählt, weil wenn Nadja dann kommt, geht sie in ihr Kinderzimmer von damals, wo jetzt eigentlich ihr Sohn wohnt. Und das macht sie aber auch als so eine Art Besitzinnahme, weil es auch um ihre gestohlene Kindheit geht, weil sie ja immer trainieren musste. Und der Sohn wird dadurch vielleicht auch zu einer Art Spiegelbild, und gleichzeitig ist die Begegnung mit dem Sohn auch, da kommt der Überlebenswille auch raus, da lebt ihr Körper auch nochmal auf, kann sich nochmal anders erfahren. Das mag eine extreme Begegnung sein, aber es ist eine Begegnung, die einen dann doch ja irritiert und berührt, aber die beide Biografien noch einmal ganz anders in Bewegung bringt.
Anke Lewicke über die Filme der Woche bei Fazit. Wir sprachen über Grand Jeté von Isabelle Stever und Alcaraz, die letzte Ernte von Carla Simon. Vielen Dank, Anke Lewicke.
Tschüss.
Die große Zeit der Ostalgie liegt hinter uns, sollte man zumindest meinen. Filme wie Sonnenallee oder Goodbye Lenin feierten um die Jahrtausendwende Erfolge. Später gab es Fernsehshows über Ostprodukte, es gab Hostels im DDR-Style. Und solche Produkte wie Rotkäppchensekt oder Bautzener Senf, die haben sich ja ganz unauffällig in den Supermarktregalen etabliert. Aber was ist, wenn da plötzlich NVA-Suppe und Schulküchen-Soljanka vertrieben werden, wie jetzt bei Rewe im Osten? Hat die Supermarktkette dann vielleicht über das Ziel hinausgeschossen? Die Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur meint ja, denn auf diesen Etiketten sind auch Pionieruniformen und Hammer und Zirkel zu sehen. Mit Mit Stefan Wolle habe ich über diesen kleinen Sommeraufreger vor der Fazitsendung gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums in Berlin. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Die Bundesstiftung Aufarbeitung findet, das ist eine Verharmlosung der DDR, solche Produkte in die Regale zu stellen bei Rewe. Finden Sie das auch?
Naja, es ist mehr als eine Verharmlosung. Also ich erinnere mich gut an die Suppen, die es bei der NVA gab. Ich würde die nicht freiwillig essen wollen. Und ich glaube auch nicht, dass da wirklich die Originalrezepte verwendet werden. Zudem ist es ziemlich teuer. Also abgesehen von allem anderen, ist es natürlich eine Sache, die irgendwie vollkommen neben der Realität steht und sozusagen keinen Wert haben im Sinne dessen, dass da irgendwie eine Identifikation erfolgt. Und hier wird mit den politischen Symbolen eines Unterdrückungsstaates, eines Repressionssystems hantiert und gearbeitet. Und da ist bei aller Liebe, das ist einfach nur noch geschmacklos und es, man sollte es
im doppelten Sinne.
Im doppelten Sinne geschmacklos. Es kann sein, dass es besser schmeckt und vielleicht fühlt sich sogar manch einer angeregt, jetzt durch unser Interview sich das Zeug zu kaufen.
Bestimmt.
Und was zu probieren.
Ja. Ja. Okay, Sie sagen geschmacklos. Man könnte vielleicht auch einfach sagen, ein Gag. Ist ja die Frage, ob es vielleicht genau um diesen Geschmack oder die Geschmacklosigkeit geht. Also einfach die Erinnerung daran, sich nochmal gemeinsam mit Freunden zu ekeln vor dem, was da in dieser Dose drin ist.
Man könnte es rein als Ironie auffassen. Eine kleine Prise Nostalgie verbunden mit ein bisschen Ironie und Spaß darf ruhig sein. Aber ich möchte eigentlich nicht in der Kaufhalle das alte DDR-Wappen sehen oder junge Pioniere mit einem Pionierhalstuch. Natürlich ist es auch eine Verharmlosung. Ich kann also den Gag-Charakter, die Ironie da nicht mehr erkennen. Also weder bei der Nationalen Volksarmee noch in der Schulspeisung gab es solche Feinsachen wie Soljanka, sondern andere Speisungen, wie zum Beispiel die berüchtigte tote Oma, das war so eine Blutwurst oder so eine sauren Eier. Das war so ekelhaft, da stank das gesamte Kasernengelände nach diesen sauren Eiern. Und ich bin dann auch einfach, obwohl ich Hunger hatte, da nicht mehr hingegangen, sondern habe mir da in so einem kleinen Konsumbrauchhaus irgendwie zwei Brötchen gekauft oder so, um das zu essen. Also das wäre natürlich wirklich ein Gag, wenn es tote Oma gäbe in solchen Plastikverpackungen. Also
ja,
immer, wenn man gegen was opponiert, macht man natürlich teilweise dafür auch wiederum Reklame. Deswegen.
Genau, gut, aber wir machen wir auch gerade. Herr Wolle, wie erklären Sie sich denn eigentlich den Erfolg von solchen Nostalgieprodukten bis heute?
Auf der einen Seite ist es eben einfach, ich wiederhole mal den Begriff, der Gag an der Sache, dass es mal was anderes ist. Zum anderen ist es aber wirklich auch eine Form von Osttrotz, von Identifikation, dass man jetzt gerade die Produkte aus der DDR sich kauft. Und da stelle ich eben in den letzten Monaten ein bedenkliches Wachsen einer politisch nicht unbedenklichen Nostalgie fest, die sich auf so seltsame Weise verbindet mit Russland und mit den Sympathien für Russland und für Putin. Das ist speziell in Sachsen stark, von der AfD sehr betrieben. Und da sollte man sich dann eben auch als Kaufhallenkette überlegen, ob man das noch weiter befördern sollte oder ob man aus rein kommerziellen Gründen das mitbetreiben sollte. Und da ist das ernste Wort der Bundesstiftung zur Aufarbeitung schon mal am rechten Platze.
Also würden Sie sagen, wo Sie das gerade mit dieser Putin-Nähe angedeutet haben, dass die Nostalgie der 2020er Jahre politischer ist als die der 1990er Jahre?
Ja, ich mache diese seltsame Erfahrung. Ich war auch neulich bei so einer Demonstration. Die wird als Montagsdemonstration verkauft. Also da werden die Symbole und die Zeichen der Oppositionsbewegung von 1989, 90 werden da übernommen. Auf der anderen Seite vermischt sich das mit so einer DDR-Nostalgie und die Symbole der Friedensbewegung werden da aufgegriffen. Also es ist ein ganz buntes Gemisch, aber ein, denke ich, schon gefährliches und explosives Gebräu, was sich da zusammenmischt. Ja, da dachte man, um Gottes Willen, was braut sich da zusammen an Unwillen, teilweise sozialer Art, wegen steigender Preise, Inflation und so weiter, und so einer seltsamen Nostalgie, wo viele Leute ja gar nicht mehr wissen, wovon eigentlich die Rede ist, dieses dann so unkritisch übernehmen und da so eine Stimmung verbreiten, ach, war die DDR, war ja so nett und so niedlich und so putzig und alle Menschen haben sich da geliebt und die Nachbarn waren freundlicher zueinander. Das ist so eine ganz merkwürdige Mischung, wo man noch gar nicht weiß, in welche Richtung das laufen wird.
Stefan Wolle vom DDR-Museum in Berlin über Ostalgie im Jahr 2022 und die Frage, ob NVA-Suppe bei Rewe das DDR-System verharmlost. Danke Ihnen, Herr Wolle.
Ich bedanke mich.
Und wir kommen zur Kulturpresseschau hier bei Fazit. Tobias Wenzel hat die Feuilletons von morgen, Donnerstag, den 11. August gelesen.
Die digitale Moderne schafft das Original ab, titelt das Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung. Adrian Lobe erläutert, was er damit meint. Seitdem der britische Chemiker Alexander Parkes 1855 den ersten Kunststoff patentierte, hat der Mensch die Natur immer weiter substituiert. Man spielt Fußball auf Kunstrasen, fährt Ski auf Kunstschnee und trägt Kunstlederjacken, schreibt Lobe. Der Elektrosportwagen kommt derweil mit synthetischem Motorensound daher, der das Auspuffrohrtimbre eines Achtzylinders simuliert. Wir haben uns mit einer Fake-Welt umgeben. Der Fake, der eigentlich als Digutant verschmäht wird, Fake News, Fake Accounts, Kunstfälschungen und so weiter, wird in Wahrheit überall akzeptiert. Wenigstens die deutsche Nationalhymne ist echt. Vor 100 Jahren, am 11. August 1922, erklärte Reichspräsident Friedrich Ebert das Deutschlandlied zur Nationalhymne. Daran erinnert die Welt und fragt auf einer Pro-Kontra-Seite: Braucht die Welt, gemeint ist nicht die Zeitung, sondern die Menschheit, noch Nationalhymnen? Nein, antwortet Arthur Weigand. Viele sagen, dass Hymnen Identität schaffen, doch sie beruhen nur auf Oberflächlichkeiten. Eine Hymne ist wie eine Schleife um eine Flasche Wein, sieht schön aus, bietet inhaltlich nichts, außer Aussagen, die eine Demokratie schon immer mit sich tragen sollte: Einigkeit, Recht und Freiheit. Wen soll diese Hymne einigen, fragt Weigand. Querdenker, die offen vom Umsturz träumen? Ja, Hymnen sind noch zeitgemäß, findet dagegen Matthias Heine. Wir haben das Glück, eine Hymne zu besitzen, an der sich besonders viel über deutsche Geschichte lernen lässt. Ein Österreicher schrieb sie nach der Melodie eines kroatischen Volksliedes für einen Kaiser, der in Wien saß, aber auch deutscher Kaiser war. Das wirft schon mal ein paar Fragen an die deutsche Geschichte auf, schreibt Heine und schließt seinen Pro-Beitrag für die Welt mit folgendem Satz: Solange es jedem Staatsbürger überlassen bleibt, ob er begeistert mitsingt oder sich während der Hymne gelangweilt am Hintern kratzt, ist das auch überhaupt kein Problem. Gelangweilt hat sich auch Navid Kermani, entnimmt man seinem Artikel für die Zeit. Die 7 Stunden, die die Passionsspiele in Oberammergau dauern, scheinen für den Schriftsteller eine geradezu sportliche Kraftanstrengung gewesen zu sein. Wenn die Schauspieler Stunde um Stunde im selben dringlichen Duktus ein Best-of der Bibelzitate deklamieren, folgt aus der Eintönigkeit, die im Ritual meditativ wäre, bald Langeweile, da man es als Theater sieht, schreibt Kermani. Dabei hat er sich doch noch voller Neugier zu den Passionsspielen begeben. Im Hinterkopf die Frage: Während Theater und Kirche in einer Krise stecken, feiern die Passionsspiele in Oberammergau vor Tausenden von Zuschauern Triumphe. Warum? Kermani vermutet, es gebe eine Sehnsucht danach, Theater und Religion harmonisch zu vereinen. Aber man spürt, der Autor wird wohl nicht wieder nach Oberammergau zurückkehren. Unterhaltsam ist das Leiden Christi nun wirklich nicht, schreibt er. Nicht ein einziger Scherz verschafft etwas Luft. Im riesigen Parkett herrschen Stille und Konzentration wie bei einem Rezital. Den Passionsspielen fehlt also der Geist eines Hans Zippert. Massagesitze könnte das Unwort des Jahres werden, schreibt er in seiner satirischen Kolumne für die Welt und spielt damit auf die Massagesitze im Dienstwagen und auf der Chefetage der RBB-Intendantin Patricia Schlesinger an, die ihren Rücktritt von diesem Posten angekündigt hat. Was musste da so dringend und ständig wegmassiert werden? Gab es in dem Sender nicht nur viele Spannungen, sondern auch Verspannungen? Fragt Zippert und zieht ein Fazit. Auf diesem Möbel liegt kein Segen, es schadet dem Charakter. Wir müssen begreifen, Massagesitzen ist das neue Rauchen.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.